Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Ruhetag heute bei der FIFA-Fußball-WM der Frauen in Frankreich. Der erste überhaupt in diesem Turnier, ehe es dann morgen losgeht mit den Achtelfinals. Der Gegner der deutschen Frauen, Nigeria, steht erst seit gestern fest. Wenig Zeit also, sich einzustellen auf die neue Herausforderung. Aber trotzdem keine Panik bei der DFB-Delegation, hat Christopher Klein festgestellt.
Auch ein WM-Achtelfinale bringt die Bundestrainerin nicht aus der Ruhe. Freundlich und entspannt wie immer sprach Martina Voss-Tecklenburg über das Spiel gegen Nigeria. Sie will Druck von ihrer Mannschaft nehmen, die ohnehin weiß, wie wichtig der morgige Tag ist.
Wir sind uns alle bewusst, dass es morgen eben ein K.O.-Spiel ist. Und das besonders zu thematisieren ist in dieser Mannschaft nicht notwendig. Sondern es ist jedem bewusst, dass es morgen darum geht, eine Runde weiterzukommen oder nach Hause zu fliegen.
Die bisherigen 7 Duelle hat Deutschland allesamt gewonnen. Auch die späte Klarheit über Nigerias Qualifikation und der Reisestress der Afrikanerinnen sprechen für die DFB-Frauen. Leichter werde die Aufgabe dadurch aber nicht, warnt die Bundestrainerin.
Die werden emotional dort alles reinwerfen, was sie haben. Es ist eine große Ehre, sind 2 afrikanische Mannschaften weitergekommen. Das ist auch für den gesamten Kontinent, hat das natürlich eine besondere Bedeutung. Und dessen sind wir uns einfach auch bewusst.
Ob Spielmacherin Jennifer Marojan nach ihrem Zehenbruch morgen schon zum Einsatz kommt, wollte Martina Voss-Tecklenburg nicht verraten. Nur so viel. Für die Startelf werde es sicher nicht reichen.
Und während die WM in Frankreich nun so richtig Fahrt aufnimmt, hat gerade vor knapp einer Stunde der Afrika-Cup in Ägypten begonnen. Die Gastgeber bestreiten das Auftaktspiel gegen Simbabwe. Spielstand hier zur Halbzeit 1:0 für die Gastgeber. Trezeguet in der 41. Minute hat er das erste Tor des Turniers erzielt. Das Stadion in Kairo natürlich voll mit über 70.000 Zuschauern, denn Fußball ist trotz einiger Hindernisse groß in Ägypten, berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Ägypten, Mutter der Welt, Land der Zivilisationen. Mit einem Popsong begrüßt das Innenministerium Spieler und Fans aus ganz Afrika. Zum 5. Mal richtet Ägypten das Turnier aus. Die Vorbereitungen machte die Regierung zur Chefsache. Dabei geht es um nichts Geringeres als das Image des Landes. Bei einem Besuch bei der Pharaonenelf ermahnte Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Spieler. Wichtiger als das Fußballspiel ist für mich und alle Ägypter, wie wir uns den Ägyptern und allen Zuschauern auf der ganzen Welt präsentieren. Alle Spiele werden gespielt und gehen vorbei. Was aber bleibt, ist der gute Eindruck, den ihr bei allen Jugendlichen in eurem Alter hinterlasst, für die ihr Vorbild seid. Daher müsst ihr auf euer Verhalten sehr achten. Erst im Januar hatte Ägypten den Zuschlag erhalten, als Ausrichter einspringen zu können für Kamerun, das bei der Infrastruktur in Verzug geraten war. In Rekordzeit mussten also die 6 Spielstätten renoviert werden, so Inas Masha, bekannteste Sportjournalistin des Landes und im Organisationskomitee für Medienarbeit zuständig.
From the grounds. I mean everything.
Alles, die Spielfelder, die Kabinen, das Licht, alles wurde erneuert oder renoviert. Was Ägypten dabei geholfen hat, war die Tatsache, dass wir ja schon eine starke Infrastruktur hatten. Wir mussten also nicht bei Null anfangen. Eine Herausforderung war es dennoch, denn erstmals spielen nicht 16, sondern 24 Mannschaften in der Afrika-Endrunde. Und zwar in Alexandria, Suez und in Ismailia. Und Kairo ist sogar Gastgeber von 3 Gruppen. Das billigste Ticket für die Spiele mit ägyptischer Beteiligung kostet umgerechnet 10 Euro, für viele Ägypter unbezahlbar. Vielerorts im Land, so die Regierung, gibt es Zonen fürs Public Viewing. Und in den zahllosen Cafés und Teeshops überall hängen meist ohnehin Fernseher, die nonstop Fußball zeigen. Für die Ägypter ist Fußball weit mehr als nur die schönste Nebensache der Welt, sagt Sportjournalistin Inas Masha.
Football for Egyptians is life. This is their life.
Fußball sei schlicht das Leben. Bereits 7-mal holte Ägypten den Afrikatitel. Jetzt könnten es die Pharaonen zum 8. Mal packen.
Und für Alexander Zverev wäre es das erste Mal gewesen, der Sieg beim Tennisturnier von Halle bei der Rasengeneralprobe für Wimbledon. Aber im Viertelfinale war Schluss für die deutsche Nummer 1. Uli Schäfer.
Das war kein guter Tag für Deutschlands besten Tennisprofi, weder auf dem Rasen noch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, wo er sich genervt und schmallippig zeigte. Auf jeden Fall ist Zverev bei einem seiner Lieblingsturniere im Viertelfinale ausgeschieden. Dabei wollte er in Halle diesmal unbedingt den Titel holen, nachdem er in den vergangenen Jahren schon zweimal im Finale gescheitert war. Und jetzt überraschend das Aus gegen David Goffin aus Belgien.
Das war jetzt nicht so, als ob er mich vom Platz gefickt hat, deswegen... Es war ein enges Match, wo ein, zwei Punkte alles entschieden haben.
Am Ende hieß es 6:3, 1:6 und 6:7 aus Sicht von Alexander Zverev.
Ich habe gar nicht so schlecht gespielt, aber ich meine, wenn mein Gegner gut spielt, dann spielt er halt gut. Kann ich auch 7:6 im Dritten verlieren, das ist auch kein Problem.
Die Niederlage lag aber auch daran, dass Alexander Zverev schlecht servierte und viele leichte Fehler machte. Fakt ist, das Halbfinale in Halle steigt ohne deutsche Beteiligung.
Die anderen Ergebnisse bin ich Ihnen noch schuldig. Roger Federer, der Seriensieger, Dreisatzerfolg gegen Roberto Bautista Agut aus Spanien. Matteo Berrettini, der Italiener, in Zweien weiter gegen den Russen Karen Khachanov. Und der Franzose Pierre-Hugues Herbert profitierte von der Aufgabe des Kroaten Borna Coric. Julia Görges steht im Halbfinale von Birmingham, 6:3, 6:2 gegen die Kasachin Julia Putintseva. Jetzt spielt Görges gegen Petra Martic aus Kroatien um den Einzug ins Finale. Und auch Angelique Kerber steht im Halbfinale und zwar auf Mallorca, 6:3, 7:6 gegen Caroline Garcia aus Frankreich. Nächste Gegnerin, die Schweizerin Belinda Bencic. Und richtig gut läuft es dieser Tage auch für Golfprofi Martin Keimer beim Turnier von Eichenried bei München. Da liegt der ehemalige Weltranglistenerste nach zwei Runden in Führung, Taufik Khalil.
Schlecht gestartet, verliert der 34-Jährige gleich am ersten Loch einen Schlag. Danach ein Hin und Her, Schlag, Gewinn, Verlust, Gewinn. Doch Keimer hochkonzentriert mit einer brillanten Vorstellung auf den zweiten Neun. Am Ende spielt er eine 66er Runde auf dem Par 72 Kurs und liegt nach zwei nun gespielten Runden bei 11 Schlägen unter Par, zwei Schläge vor dem zweitplatzierten Südafrikaner Bensuidenhout. Genauso erfreulich wie Keimer, der Auftritt des 21-jährigen Max Schmidt vor zwei Jahren noch als Amateur in München am Start, liegt er mit 4 Schlägen Rückstand auf den Führenden auf dem 4. Platz. Und auch Maximilian Kiefer hat mit einer 67er-Runde überzeugt und locker die Qualifikation für die Finalrunden am Wochenende geschafft. Mann des Tages ist aber der Inder Bular, der an der 17 den Ball mit einem Schlag im Loch versenkt und dafür ein Auto im Wert von fast 200.000 Euro bekommt.
Die deutschen Florettfrauen haben am 5. Tag der Fecht-EM in Düsseldorf eine Medaille im Team verpasst. Christian Schulze.
Es ist wieder der undankbare 4. Platz geworden. Wie bereits im Vorjahr haben Leonie Ebert, Anne Sauer, Caroline Golubitzki und Eva Hampel die Bronzemedaille verpasst. Gegen den entthronten Titelverteidiger Italien stand es am Ende 36:45. Neuer Europameister ist Russland, das im Finale deutlich mit 45:32 gegen Frankreich siegte. Auch im Degenwettbewerb der Männer kommen die Sieger aus Russland und das zum dritten Mal in Folge durch einen knappen 31:30 Finalerfolg gegen Dänemark. Das deutsche Team mit Lukas Bellmann, Nikolaus Bodosi, Richard Schmidt und Stefan Hein landete auf Platz 7.
Friede, Freude, Eierkuchen beim Internationalen Olympischen Komitee, denn es gibt mal wieder die Gelegenheit, sich selbst zu feiern, den Geburtstag, den 125. Am Rande der Session in Lausanne in der Schweiz. Das Programm der Olympia fasst für uns Markus Tepper zusammen.
Es sind Tage voll harter Arbeit, aber es gibt auch was zu feiern, sagt der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach.
Not only work, but also celebrations for the IOC.
Am Wochenende wird das Internationale Olympische Komitee 125 Jahre alt und schenkt sich zum Geburtstag ein neues Hauptquartier. Rund 130 Millionen Euro hat der wellenförmige Bau in Lausanne am Ufer des Genfer Sees gekostet. Nachhaltig, umweltfreundlich und transparent soll er sein, so wie es das IOC auch von seinen beiden Bewerbern um die Winterspiele 2026 fordert. Mailand Cortina und Stockholm Ore stehen zur Wahl. Beide Kandidaten sind laut Bach erfahren im Organisieren von Wintersport-Events. Italien und Schweden, Nationen mit einer starken Wintersporttradition.
Both candidates have a strong wintersport experience and both countries are very traditional and strong wintersport countries.
Am Montag werden sich die beiden Olympiakandidaten vor dem Internationalen Olympischen Komitee noch einmal präsentieren, ehe die IOC-Mitglieder am Nachmittag den Austragungsort für die Winterspiele 2026 wählen.
Und das war Sport aktuell für heute. Ich bin Tobias Oehlmeier und wünsche Ihnen eine gute Nacht und ein schönes Wochenende.